Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen in der Sendung Zoom. Am gestrigen Sonntag hat der 52. Internationale Eucharistische Kongress begonnen. Wir werden Sie informieren, was gestern geschehen ist, und am heutigen Tag können Sie dann auf dem Link, was wir auf unserer Webseite Ihnen freischalten werden, dann können Sie sehen, was die einzelnen Tage geben werden, beziehungsweise was dann geschehen ist. Auch ein Video werden wir freischalten oder hochladen, so können Sie sehen, wie die Schüler den Einzug gemacht haben. Der große Tag ist gekommen. Somit nahmen 2200 Schüler an einem Flashmob vor der Kathedrale von Eszegom, der größten Kirche Ungarns, teil. Die Aufführung wurde nicht nur von den Einheimischen bewundert, sondern auch von vielen Teilnehmern des Internationalen Theologischen Symposiums, das in der Stadt gerade stattfand. Die Schüler, die die neue orchestrierte Hymne des Eucharistischen Kongresses vom 1938 sangen, näherten sich den ikonischen Ort aus 5 verschiedenen Richtungen, um vor der Treppe der Basilika ein Kreuz zu bilden. Zu ihrer Überraschung war es nicht der Pfarrer Kaspar Dörök, der als erster aus der Kathedrale kam, um sie zu begrüßen, sondern Peter Kardinal Erdő, der Erzbischof von Eszegom und Budapest, betonte, dass junge Menschen ein integraler Bestandteil des Weltereignisses und ein Zeichen der Freude und Hoffnung sind, die Welt heute braucht. Er segnete auch die Freiwilligen des Kongresses und all diejenigen, die die Organisation des Internationalen Eucharistischen Kongresses durch ihre hingebungsvolle Arbeit und Gebete unterstützten. Ich zitiere: Alle meine Quellen entspringen in dir, ist das Motto des IEK, das Buch der Psalmen zitiert. Zur Quelle zum Franziskanergymnasium Pelbert Temeswari in Eszegom kehrt der ungarische Schauspieler Kaspar Bindroch, einer der 12 Boten des Kongresses, regelmäßig zurück. Im Video über den Flashmob tritt er sich mit seinem ehemaligen Klassenlehrer und geistlichen Vater Pater Kapistran und läuft durch die Gänge seiner Alma Mater und setzte sich sogar auf die Schulbank. Neben Kaspar Bindroch waren auch die ungarischen Sänger Boki Nagy, Gabi Todt, Mate Cinke und Gergo Dandelti unter den Schülern, die die Freiwilligen des Kongresses vertraten. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist es über den ersten Teil, über den Internationalen Eucharistischen Kongresses. Nun machen wir eine Musikpause. Und Sie hören jetzt die Hymne von diesem Eucharistischen Kongresses. Und eben, was heute geschehen ist, können Sie auf dem Link sehen oder lesen auf unserer Webseite, was wir für Sie hochgeladen haben. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend, und nach der Musikpause kommt die Theologiestunde, den 6. Teil von 26 Jahren Amtszeit vom heiligen Johannes Paul II., die schönsten Aufnahmen.
Theologiestunde auf novaradio.ch.
Johannes Paul II., der erste polnische Papst der Geschichte, war Europäer durch und durch. Lange vor Mauerfall und EU-Reformen war dieser Papst so etwas wie die Osterweiterung in Person. Mit zwei Herzen in seiner Brust, ein westöstlicher Grenzgänger. Johannes Paul II., der Europäer. Jürgen Erbacher.
Als Karol Wojtyła 1978 auf den Stuhl Petri gewählt wurde, sah Europa anders aus als heute. In zwei Hälften geteilt, ohne gemeinsame Währung, mit einer kleinen europäischen Gemeinschaft auf der einen und dem Warschauer Pakt auf der anderen Seite der Mauer. Von Anfang an machte der neue Pontifex es sich zur Aufgabe, für das schweigende Europa im Osten zu sprechen. Will nicht vielleicht Christus, dass dieser polnische Papst gerade jetzt die geistige Einheit Europas sichtbar macht, fragte sich Johannes Paul auf seiner ersten Polenreise 1979. Hier war der Mann, der als erster den eisernen Vorhang überwunden hatte. 10 Jahre vor dem Mauerfall, einer der ersten Gesamteuropäer.
Ich hoffe, dass Schritte gelingen, um den Westen und den Osten des Kontinents einander näher zu bringen, jene beiden Lungen, ohne die Europa nicht atmen kann.
Europa atmet mit 2 Lungen, der östlichen, der westlichen. Eine häufige Metapher des polnischen Papstes. Er erhob die Slawenapostel Kyrill und Methodius zu Patronen des alten Kontinents. 1989. Die Berliner Mauer fällt, das kommunistische System wird ausgehöhlt. Johannes Paul, der viel zur Überwindung der Diktaturen beigetragen hat, sieht eine Chance für die Einigung Europas.
Die Wiedervereinigung Deutschlands war für die Menschen ein großes Geschenk. Die gewonnene Freiheit sollte die Klage über noch unerfüllte Wünsche in den Hintergrund treten lassen. Zunächst haben wir alle Gott zu danken, der den Menschen als freies Wesen erschaffen hat und will, dass wir diese Freiheit in der rechten Weise gebrauchen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt der Apostel Paulus. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auferlegen.
Gut 2 Wochen nach dem Mauerfall empfing der Papst den sowjetischen Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow im Vatikan. Eine historische Begegnung, 2 Männer, die das Angesicht Europas verändern wollten. Gorbatschows Wort vom gemeinsamen Haus Europa sollte Papst Wojtyła von nun an immer wieder aufgreifen.
Zur sinnvollen Planung eines Hauses gehört der richtige Maßstab, denn wer kein Maß kennt, verfehlt auch das Ziel. Die Architekten des Europäischen Hauses können dabei auf das christliche Menschenbild zurückgreifen, das der alten Kultur des Kontinents eingeprägt ist, das Verständnis vom Menschen als Bild und Gleichnis Gottes. Ist daher kein antikes Museumsstück aus längst vergangenen Zeiten. Vielmehr stellt es die Grundlage für ein modernes Europa dar, in dem die zahlreichen Bausteine unterschiedlicher Kulturen, Völker und Religionen zur Errichtung des neuen Bauwerks zusammengehalten werden. Ohne diesen Maßstab ist das im Bau befindliche Europäische Haus in Gefahr, aus den Fugen zu geraten und auf Dauer keinen Bestand zu haben.
Als die Euphorie über die neue Freiheit abgeklungen war, kamen die Eurokraten und bemächtigten sich der europäischen Idee. Immer neue Konferenzen in Euro-Brüssel und der berühmte Gipfel von Maastricht trieben vor allem die wirtschaftliche Einigung Westeuropas voran. Eine politische Reform der europäischen Gemeinschaft blieb lange stecken. Die Aufnahme der mittel- und osteuropäischen Staaten in die Gemeinschaft wurde zur jahrzehntelangen Hängepartie. Vor allem der Papst aus dem Osten erinnerte immer wieder daran, dass Europa ohne die Staaten jenseits von Oder und Neiße nur eine halbe Sache sei.
Deshalb sollte vielleicht weniger von einer Osterweiterung als vielmehr von einer Europäisierung des gesamten Kontinentes die Rede sein.
Und für diese Europäisierung war es eben, fand Johannes Paul, nicht genug, erstmal nur im EU-Westen den Euro einzuführen.
Greifen nicht Euroskeptizismus und Frustration um sich, Tatsächlich ist die Trennungslinie zwischen Welten weder aus der wirtschaftlichen Wirklichkeit noch aus dem Inneren der Menschen gewichen.
Auch er selbst musste sich manchmal als Fremdkörper mitten im EU-Land Italien gefühlt haben, als die Politiker in Rom sich einmal öffentlich über die sogenannten Extra-Communitari stritten, also um Einwanderer von außerhalb der Europäischen Gemeinschaft, meinte der Papst zu einem Besucher: Ich bin ja auch ein Extra-Communitario, ein Einwanderer von draußen. So zögernd aber Westeuropa auf seine armen Brüder im Osten zuging, so entschlossen brachte Johannes Paul vor allem die polnische Kirche auf strikt EU-freundlichen Kurs. Zusammen mit den ewigen Beitrittskandidaten aus Europa Fernost rief der slawische Papst: Macht das Tor auf.
Europa, öffne die Tore für Christus. Nicht Kindheit oder Träumerei bewegen mich dazu, sondern Hoffnung und Realismus. Denn europäische Kultur und Kunst, Geschichte und Gegenwart waren und sind noch so sehr vom Christentum geformt, dass es ein völlig entchristliches oder ganz atheistisches Europa nicht geben kann.
War Johannes Paul bei seiner Beschwörung eines christlichen Europas nicht etwas zu blauäugig oder betriebsblind? Trotz häufiger Mahnungen gelang es der Kirche unter Johannes Paul II. Noch nicht einmal zu erreichen, dass die Europäische Charta der Grundrechte den Gottesnamen in ihre Präambel aufnahm. Bei vielen europapolitischen Debatten und Entscheidungen, ob in Brüssel, Straßburg oder anderswo, blieb die Kirche außen vor. Aber bei seiner Vision eines christlichen Europa sah Johannes Paul bei weitem nicht nur die Basiliken, Kirchen und Kapellen des Kontinents vor sich, die ja letztlich ohne die Energie des Glaubens nur noch stumme Zeugen einer christlichen Vergangenheit sind.
Noch eindringlicher sprechen die zahllosen lebendigen Zeugen, suchende, fragende, glaubende, hoffende und liebende Menschen, Heilige in Geschichte und Gegenwart. Bei allem Stolz, mit dem ich dankbar auf den reichen Schatz des Christentums blick, bitte ich, diese Erbe als Angebot zu verstehen, dass die Kirche lebendig darstellen möchte. So wird es auch von uns Christen abhängen, ob Europa sich bei seinen zeitlichen Bestrebungen in sich und seine Egoismen einkapselt, wobei es auf seine Berufung, seine Rolle in der Geschichte verzichten würde, oder ob es in der Kultur des Lebens, der Liebe und der Hoffnung seine Seele wiederfindet.
Die Egoismen Europas. Damit meinte Johannes Paul II. Ein Einigeln Westeuropas in seinen eigenen Wohlstand oder ein neidisches Schielen auf den reichen Vormund Amerika. Dieser polyglotte Petrus-Nachfolger ging gegen alle an, die Europa als Festung oder als eine Insel ansahen. Seine Vision:
Aus einer westeuropäischen Wohlstandsinsel eine gesamteuropäische Zone der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens zu schaffen. In diesem Bemühen bietet die Kirche als Orientierung ihre Soziallehre an, in der die Sorge und Verantwortung für den ihr von Christus anvertrauten Menschen im Mittelpunkt steht.
Johannes Pauls visionäre Tatkraft und auch seine polnische Hartnäckigkeit werden beim Weiterbau an der Europäischen Wohngemeinschaft fehlen. Im Moment gibt es einfach auf politisch-gesellschaftlicher Bühne in Europa keinen zweiten, der wie dieser Papst den europäischen Spagat zwischen gestern und morgen verkörpert.
Treu zur Heimat und offen für Europa, der Vergangenheit verpflichtet, und bereit für die Zukunft.
Wird Europa seine christliche Seele behalten oder wiederfinden oder verkauft es sich für ein wirtschaftliches Linsensüppchen? Die Frage ist heute drängender denn eh und je. Das europäische Vermächtnis des verstorbenen Papstes bleibt eine Herausforderung für Kirchenleute wie Politiker.
Ich wünsche Ihnen allen viel Mut zum Brückenbau.